Die Staatsanwaltschaft Passau führt ein umfangreiches Ermittlungsverfahren in Hinsicht der Karl Bau GmbH.
Wie wollt ihr an den Günter Karl ran? Der ist so groß, so mächtig.
Glaubt schon, der Karl war ja nicht jemand, der war wer.
Der hat so wahnsinnig gute Kontakte bis oben hinauf in die Staatsregierung.
Karl Krimi, der Fall des niederbayerischen Abbruchkönigs. Ein Podcast der Mediengruppe Bayern. Die Ermittlungen und der aktuelle Stand.
Hallo und herzlich willkommen zum Karl-Krimi. Der Bauunternehmer Günter Karl aus Hengersberg im Landkreis Deggendorf steht laut Staatsanwaltschaft im Verdacht, belastetes Bodenmaterial und Bauschutt illegal entsorgt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Ende 2019 und der ganze Fall hat in der Region und sogar darüber hinaus für Aufsehen gesorgt. Wir haben uns in der ersten Podcast-Folge mit der Person Günter Karl auseinandergesetzt. Dazu haben wir mit Kollegen über seine spektakulärsten Abrisse gesprochen, um so ein Bild von Günter Karl, seiner Außenwirksamkeit und seiner Art zu arbeiten zu bekommen. Nun wollen wir auch einen Blick auf die Ermittlungen werfen. Aktuell liegt der Fall Karl noch bei der Staatsanwaltschaft. Mit öffentlichen Informationen hielten sich Staatsanwaltschaft und Polizei dazu bislang sehr zurück. Auch für unseren Podcast bekamen wir von beiden Seiten leider eine Absage. Bei einem laufenden Verfahren könnten sie noch keine Angaben machen. Dennoch wollen wir hier in dieser Folge nochmal zusammentragen, was im Fall Karl eigentlich mittlerweile bekannt ist. Was genau wird der Karl Bau GmbH vorgeworfen? Was ist in der Kiesgrube in Jederschwing im Landkreis Passau eigentlich passiert? Was hat der 1-Euro-Deal damit zu tun? Und wieso gab es diese riesige Razzia in der Firma? Wie kam es dann zu der Festnahme von Günter Karl? Und wie ist der aktuelle Stand? All diese Fragen wollen wir in dieser Folge beantworten. Und so zeigen, wie aus einem Abbruchkönig ein Verdächtiger wurde. Am Mikrofon für Sie ist wieder Anja Kurz. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Start der Ermittlungen. Die Kiesgrube Jederschwing.
Die Staatsanwaltschaft Passau führt ein umfangreiches Ermittlungsverfahren in Hinsicht der Karl Bau GmbH. Vorwurf ist folgender. Die Karl Bau GmbH beschäftigt sich mit Abrissarbeiten unter anderem und der Entsorgung von Problemmüll, sage ich mal vorsichtig. Und es besteht jetzt der Verdacht, dass große Mengen belasteten Material, auch gefährliches Material, unerlaubt, das heißt nicht ordnungsgemäß, entsorgt worden sind.
So formulierte es Walter Feiler im Sommer 2022 gegenüber der PMP. Er war damals noch Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Passau. Doch die Ermittlungen beginnen schon viel früher. Im Spätherbst 2019 zeigte ein Konkurrent Günter Karls Baufirma an.
Die ersten Hinweise kamen bei einem Bauprojekt, der Neubau der B15 in Regensburg. Da hat ein Mitkonkurrent, der nicht zum Zuge gekommen ist, eine Anzeige erstattet. Er hat Fahrzeuge, die den Müll abtransportiert haben, verfolgen lassen. Und es wurde festgestellt, dass diese Fahrzeuge nach Iging am See fuhren und dort problembelasteten Müll entsorgt haben.
Genau, dieser Konkurrent hat die Karl Bau GmbH bei der Verkehrspolizei Regensburg angezeigt, eben weil sie den Bauschutt der Baustelle dort in Jederschwing illegal entsorgt haben soll. Aber was genau daran war jetzt illegal und ist strafrechtlich relevant?
Es handelt sich hier um Abfälle, die zum Teil als gefährlich eingestuft wurden. Das ist Bitumenabfall, die nur an zugelassenen Deponien entsorgt werden dürfen. Für diese Abfallentsorgung in Iging am See besteht seit 1997 keine Leihberechtigung.
Die Berechtigung, diese Art des Mülls in der Kiesgrube in Jederschwing abzuwerfen, war also schon in den 90ern erloschen. Eigentlich darf dort nur noch natürliches Material hin, also sowas wie Erde von einer grünen Wiese, die umgegraben wird. Dennoch soll die Firma laut Staatsanwaltschaft auch später immer wieder dort ihren Problemmüll hingebracht haben. Was genau die Behörden dort gefunden haben, weiß Michael Stoiber. Er ist Sachgebietsleiter für Abfallrecht am Landratsamt Passau. Er hat den Fall mitbetreut.
Man hat natürlich Material gefunden, das in so einer Verfüllung nichts verloren hat. Aber wir haben jetzt nicht so, ein bisschen flapsig gesagt, nicht das grün leuchtende Material da drin gefunden, wo man vom Anschauen her schon sieht, das ist hochgiftig. Für einen Laien sind das Erdwerke, wie man es häufig sieht. Das ist eben auch das Gefährliche an dem Ganzen. Man sieht die Materialien häufig nicht an. Handelt es sich um problematische Materialien oder nicht?
Um welche Abfälle geht es genau in Niederschwingen?
Also in der Hauptsache waren es mineralische Abfälle, sprich Erdaushub, Bauschutt, teilweise Schwarzdeckenreste, also Fahrbahnreste, die da draußen entsorgt worden sind. Das dürfte so, sage ich jetzt mal, 99,9% der Abfälle gewesen sein, die da draußen gelagert waren.
Und das Problem ist, dass das da draußen nicht gelagert werden darf, weil?
Wir hatten seinerzeit eine Abbaugenehmigung erlassen, es war 1994, mit dem Zweck, dass der Abbau sowie die Verfüllung und die Rekultivierung zum 31.12.96 abgeschlossen sein sollte. Die Grube war scheinbar aber dennoch dann in spätere Jahre, also da muss man jetzt noch schauen, ab wann genau für solche Entsorgungen genutzt worden.
Das Material war belastet, heißt nicht jetzt in dem konkreten Fall, dass Asbest drin war, dass PCB drin war, sondern dass einfach Abbruch drin war, der nicht natürlich aus dem Erdraum ist.
Wir haben, soweit ich weiß, keine einzige Probenahme, wo wir Asbest drin gefunden haben, in der Verfüllung. Wir hatten aber sehr wohl Abfälle, beispielsweise aus kontaminierten Bereichen. Also, es gab da eine Baustelle in Hagelstadt, bei Regensburg ist das. Da hatten wir sehr wohl hochbelastetes Material drin gefunden. Also in der Hauptsache waren es PAK, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, hat man meistens in alte Teerdecken drin, bis in die 80er Jahre. Es scheint auch so gewesen zu sein, Material aus einer Autobahnbaustelle bei Kempten ist da hochgekommen. Kann man sich vorstellen, ist natürlich belastet. Natürlich hatte ich da Schwarzdeckenreste drin, wir haben da auch Betonreste drin gehabt. Das ist alles Material, das in einer natürlichen Verfüllung oder in einer Verfüllung in einer ehemaligen Kiesgrube nichts verloren hat.
Daraufhin wurde auch das Grundwasser in Niederschwing getestet. Das Ergebnis? Belastet. Laut dem Wasserwirtschaftsamt Deckendorf bestand aber keine Gefahr für die Bevölkerung.
Die Razzia.
Öffentlich wurde der Umweltskandal dann erst über 2 Jahre später, als am 21. Juli 2022 150 Polizistinnen und Polizisten und 6 Staatsanwälte die Firmenzentrale des Unternehmers in Hengersberg und auch die Gebäude in Innerzell durchsucht und massenweise Unterlagen beschlagnahmt haben.
Warum muss das so aufwendig sein? Günter Karl in Hengersberg ist eine große Firma. Dann ist einfach so, dass diese Kriminaler, die dabei waren, einfach das Gebäude nicht falsch verstehen, stürmen, also rein in das Gebäude gehen und eigentlich alles einfrieren. Weil, okay, Razzia ist und zack, verschwindet möglicherweise irgendetwas im Schredder oder sowas. Nein, sondern die gehen sofort an die Schreibtische, an die Server, an die PCs und sagen, keiner rührt noch mehr irgendetwas an. Das ist Entscheidende für diese Beweissicherung. Und unter anderem war da auch ein IT-Team dabei, das also dann diese Daten runtergezogen hat von Server, und die sind mit der Razzia am Vormittag, also ganz in der Früh begonnen, als Betrieb angefangen hatte, und die sind erst spät in der Nacht fertig geworden. Also solche Datenmengen wurden da gezogen, und die ganzen Akten oder ähnliche, was sie mitgenommen hatten, haben einen ganzen LKW gefüllt.
So viel hat mein ehemaliger Kollege Helmut Rücker zumindest erfahren. Als langjähriger Redakteur für die Passauer Neue Presse kennt er Günter Karl schon lange, bevor die Vorwürfe bekannt werden. Heute ist er zwar in Rente, aber vor 2 Jahren saß er als Redaktionsleiter der Lokalredaktion in Vilshofen und recherchierte nach einem anonymen Hinweis zu den Vorwürfen in Niederschwing.
Und das schon Wochen, Monate, bevor die Vorwürfe durch die große Razzia erst öffentlich bekannt wurden. Wie kein anderer Redakteur ist er tief im Fall Karl drin. Er weiß, eine derart große Razzia gibt es in der Region selten. Der Karl-Krimi wird so öffentlich. Walter Feiler, damals noch Pressesprecher bei der Staatsanwaltschaft Passau, begründet den Einsatz folgendermaßen.
Die Firma Karl Bau GmbH ist keine kleine Firma. Es wurden insgesamt an diesem Tag 6 Objekte durchsucht, also nicht nur die Firmenzentrale, sondern auch in Eging am See und auch Privatwohnungen. Der Aufwand war deswegen erforderlich, um zu verhindern, dass während der Durchsuchung möglicherweise Daten gelöscht werden oder Dinge noch beiseite gebracht wurden. Deswegen wurde das USK mit eingeschaltet, die bei Betreten des Gebäudes sofort alles gesichert haben.
USK ist kurz für Unterstützungskommando und meint in diesem Fall Spezialkräfte der bayerischen Polizei. Von da an steigen 9 Sonderermittler der Kriminalpolizei tief in die Abfallmaterie ein. Die Staatsanwaltschaft stellt für den Fall Karl sogar extra einen Staatsanwalt ab. Die Sache ist sehr komplex, heißt es bei Anfragen immer wieder. Immer wieder wurde auch die Prognose für das Ende der Ermittlungen verschoben. Denn schnell ist klar, es bleibt nicht bei dem Fall Jederschwing im Landkreis Passau.
Ich kann mich erinnern, wie bei jedem Treffen, wo ich irgendwie mit Bürgermeistern zusammengekommen war, haben gesagt, na, wie geht's dir mit dem Günter Karl Berichterstattung? Und da habe ich immer zurückgefragt, wie geht's Ihnen damit? Sag, ja, bei uns hat er auch mal was abgerissen. Jetzt wissen wir gar nicht, wo er es hingebracht hat und so. Also jeder hat sich da bedeckt gehalten und hoffentlich geht's bei uns gut sozusagen.
So ging es meinem Ex-Kollegen Helmut Rücker bei der Recherche. Tatsächlich sagte Walter Feiler, Ex-Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Passau, noch im Sommer 2022 gegenüber der PMP.
Die Staatsanwaltschaft Passau ermittelt derzeit insgesamt bei 11 Bauvorhaben oder Abrissvorhaben, bei denen der Verdacht besteht, dass Abfälle nicht richtig entsorgt wurden.
Eine davon ist wohl der Abriss der Gesa-Klinik in Freyung, über die wir schon auch in der ersten Folge gesprochen haben. Dort schauten zumindest die Ermittler, laut Informationen der Mediengruppe Bayern, genauer hin.
Der 1-Euro-Deal.
Die Stadt Freyung hatte die Landesgartenschau geplant und unter anderem sollte diese Bauruine, eine ehemalige Reha-Klinik, sollte im Rahmen dieser Landesgartenschau dem Erdboden gleichgemacht werden, um dort eben einfach die Landesgartenschau gestalten zu können. Und die Stadt hat dann ein Gutachten erstellen lassen, wonach dies 8,2 Millionen gekostet hätte, das zu entsorgen. Die Stadt hat gesagt, kommt nicht in Frage, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Und wie so oft in Niederbayern und auch in Bayern tritt Karl als Abrisskönig wie der Phönix aus der Asche hervor und sagt, ich habe die Lösung für euch. Und das war in Freyung auch so. Er hat gesagt, er lebt für die niederbayerische Heimat, Landkreis Freyung-Grafenau auch noch, in Innernzell, wo er seinen Stammsitz hat, wo er groß geworden ist. Ich helfe euch, ich kaufe euch das Ding ab für einen einzigen Euro, symbolhaft, und dann anschließend reiß ich das weg auf meine Kosten. Wer würde da nicht zuschlagen? Kriege irgendwas geschenkt, ich muss mich nicht um die Entsorgung kümmern, keine Ausschreibung und gar nichts. Also wahnsinnig viel Arbeit weggenommen. Das Einzige, was man dem Karl hat zugesprochen, dass er da möglicherweise, nachdem die Landesgartenschau weg ist, dort vielleicht ein Hotel entwickeln könnte, also ein Projekt machen könnte. Das hat sich aber dann im Lauf der Zeit dann zerschlagen, weil der Karl, was aber niemand wusste, der Stadt den Vorschlag gemacht hat, kauft mir doch das Gelände wieder ab. Das Ganze hat deswegen ein Geschmäckle gehabt, weil das Ganze nicht öffentlich war. Alles andere ist öffentlich diskutiert worden. Und das zuständige Gremium hat dieses Gelände dann dem Günter Karl wieder abgekauft. So um die 4 Millionen Euro rund. Im Grunde genommen ein Riesen-Coup. Aber man fragt sich, wo ist der ganze Abfall hin?
Aber nicht nur für Günter Karl hat der berüchtigte 1-Euro-Deal ein Nachspiel. Auch für die Stadträte von Freyung. Sie wurden dazu teilweise von der Staatsanwaltschaft befragt, weiß Jennifer Jahns, Redakteurin der Passauer Neuen Presse in Freyung.
Im Speziellen um die Frage, dass man klären möchte, was genau wussten die Stadträte, die Freyunger Stadträte zu dem Zeitpunkt, als sie diesen 1-Euro-Deal abgesegnet haben. Also war man da eventuell in Kenntnis von irgendwelchen Dingen, die sich in irgendeiner Grauzone oder noch drunter bewegen oder nicht. Aber dadurch, dass es alles noch Teil der Ermittlungen ist, kriegen auch wir keine genaueren Informationen, weder von der Staatsanwaltschaft noch von den Stadträten, die damals eben, als ich die Geschichte gemacht habe, zum Teil schon zum Verhör geladen worden waren und auch schon dort waren und teilweise standen sie noch aus.
Es gab ja dann Proben, die hier oben genommen wurden, um zu schauen, ob der Boden hier belastet ist. Weißt du dazu was, was da rausgekommen ist bei den Proben?
Also genau, da haben dann so Schürfungen oder wie sich das nennt, stattgefunden. Also mehrere Meter lang und mehrere Meter tief wurde dann geschürft. Also ich glaube, das hat auch sogar die Stadt dann angestoßen, die dann selbst wissen wollte, wurde hier oben irgendwas vergraben, was ja eigentlich nicht sein durfte. Also hat der Herr Karl oder eben seine Mitarbeiter, haben die hier Material aus der Geser-Klinik, das eigentlich woanders hätte entsorgt werden müssen, hier oben vergraben. Und bei diesen Probeschürfungen kam dann schon heraus, das Material hier ist, das hier nicht sein sollte. Und es musste dann auch auf Kosten von Günther Karl einiges von hier aus dem Boden herausgenommen werden.
Dieses Mal bleiben die Anschuldigungen nicht ohne Konsequenzen.
Die Festnahme.
Also insgesamt gab es 3 Verhaftungen. Es gab eine Unmenge von Zeugen, die gehört worden sind. Es ist ja ein Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Passau allein für diesen Fall abgestellt worden. Und der ist in ganz Bayern unterwegs gewesen. Also es war noch im Münchner Raum was los, im Regensburger Raum. Und das waren also einfach Zeugenvernahme. Und sich da einzuarbeiten ist sicherlich wahnsinnig schwierig. Und dann hat sich herausgestellt, dass dann der ehemalige Bauleiter, dem Günther Karl die Hauptlast oder die Verantwortung geben wollte, der hat das verbockt sozusagen. Dieser ist dann festgenommen worden, 9. März 2023. Ich habe immer bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt und habe gesagt, wie schaut's aus? Hat er schon Haftbeschwerde eingelegt? Weil da kann man nicht ewig lange halten. Und dann ist nur gesagt worden, oh, der erzählt sehr fleißig. Oh, hoppla, sehr fleißig. Und der Staatsanwalt hat gesagt, naja, um sie möglicherweise die eigene Haut zu retten, erzählt er alles Mögliche. Wir müssen ja seine Aussagen auf den Wahrheitsgehalt prüfen. So dass tatsächlich nach 6 Monaten die Staatsanwaltschaft gesagt hat, so, jetzt können wir nichts mehr aus ihm rauszuzeln. Kommt nichts mehr raus, jetzt entlassen wir ihn. Also es gibt keinen Grund mehr, ihn in U-Haft zu halten. Dann ist er wieder, der wohnt in der Nähe von Landshut, ist er wieder heimgegangen dann. Ich habe auch mit ihm Kontakt gehabt. Also war relativ schwierig, seine Telefonnummer wieder rauszukriegen, weil während der U-Haft hat er ja keine Telefonnummer und seine alte Handynummer hat nicht mehr funktioniert gehabt. Das war die eine Verhaftung, wo der wieder reinkam. Die zweite war, plötzlich überraschend, gab es nochmal eine Razzia in Landshut, wo der Günther Karl Geschäftsbeziehungen zu einem Abbruchunternehmer hatte. Und da hat er sich Flächen angemietet gehabt. Und es gab den Verdacht, dass auf diesen Flächen eben auch illegal Material abgeliefert worden ist. Es geht hauptsächlich um diese Teerbrocken, also nicht Asphalt. Asphalt ist nicht so giftig, aber Teer ist giftig. Wenn eben das ins Trinkwasser gerät, kann das krebserregend sein. Und dieser Geschäftsführer ist verhaftet worden, hat auch erzählt und hat dann um seine Entlassung gebeten und ist mit einer angeblich 6-stelligen Summe freigelassen worden wieder.
Dann der Paukenschlag. Der 78-jährige Günther Karl kommt am 6. Dezember 2023 in U-Haft.
Plötzlich hat ein Kollege erfahren, der Günther Karl soll verhaftet worden sein. Wenn du so etwas als Redaktion morgens um 11 Uhr erfährst, da denkst du ja überhaupt kein Problem. Da gibt's 5 Stellen, die du anrufst. die ganzen Kollegen, du hast doch, kennst doch den, ruf doch den an. Also bis hin, dass man bei der Firma anfragt, dass man bei einem Rechtsanwalt anfragt, dass man sogar, wenn man die Telefonnummern hat, bei Angehörigen anfragt, was ist los, stimmt's, dass der Günter Karl verhaftet worden ist, dass man bei der Staatsanwaltschaft das offizielle Quelle macht. Und das haben wir eigentlich noch nie erlebt seitens der Presse, dass wir absolut geblockt worden sind. Wir haben keinerlei Antwortung, keinerlei Bestätigung gekriegt gehabt, dass Günter Karl in U-Haft ist. Was uns sehr, sehr komisch kam, ist, man kennt das ja, das wird von offizieller Stelle dementiert. Aber wenn es schon kein Dementi gibt, sondern es heißt nur kein Kommentar, dann stimmt irgendetwas nicht. Aber wir konnten es nicht, im Prinzip nicht drucken, weil wir nur eine Quelle hatten, aber keine Bestätigung. Da merkt man einfach, da muss man gründlich arbeiten, vollkommen klar. Aber Günter Karl, ich habe immer gesagt, den hätten es ja schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon in U-Haft nehmen können. Was ist denn jetzt plötzlich passiert? Weil in U-Haft kommt jemand, wenn er Verdunklungsgefahr ist, weil er irgendwelche Dinge wegdringt oder weil Fluchtgefahr besteht. Aber alles hat ja schon vorher im Prinzip hätte stattfinden können. Warum wird Günter Karl jetzt plötzlich tatsächlich verhaftet? Bis dann tatsächlich das bestätigt wurde, jawohl, Günter Karl ist Haftbefehl erlassen worden, der aufgrund einer Kaution außer Vollzug gesetzt wurde. Als Laien haben wir gemeint, der außer Vollzug gesetzt worden, es steht schon wieder auf freiem Fuß. Aber so war es nicht, sondern gegen Kaution. Das heißt, er musste diese Kaution auftreiben. Jetzt meinen wir natürlich als Laien, naja, für Günter Karl ist ja kein Problem, eine Kaution dazu machen. Staatsanwalt gefragt, wie hoch ist denn die Kaution? Kein Kommentar. Wissen wir nicht. Also, jetzt schätzt die Staatsanwaltschaft, welche Summe nehmen wir an? Das muss ihm ja wehtun. Wenn er dann tatsächlich abhauen würde oder was verdunkeln würde, dann wäre die Kaution futsch und das tut dann weh, wenn 1, 2, 3 Millionen oder sonst irgendetwas da weg sind. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass dann die Firma Karl oder beziehungsweise Günter Karl, das Umfeld, es nicht gelungen ist, die Kaution so schnell aufzutreiben, sodass letztendlich Günter Karl 15 Tage lang in Stadelheim in U-Haft saß. Ohne Handy, ohne irgendwelche Außenkontakte. Das macht was mit einem Menschen. Wenn du so ein Patron einer Firma bist, der hat angefangen als Baggerfahrer, baut ein Imperium auf mit inzwischen 450 Leuten, aber wesentlich mehr Immobilien ohne Ende, Firmen aufgekauft, die viel größer waren als er, also der sich mit einem Hubschrauber von Baustelle zu Baustelle fliegen lässt, schafft es nicht, eine Kautionssumme innerhalb kürzester Zeit aufzutreiben. Das war schon eine spannende Geschichte. Irgendwann kamen dann Gerüchte auf, dass die und die Summe sein sollte. Das wurde uns seitens der Staatsanwaltschaft dann eben nicht bestätigt. Aber uns war dann irgendwann klar, das sind eindeutig eine zweistellige Millionensumme gewesen sein müssen, um die ja noch sozusagen irgendwo bei der Staatsanwaltschaft liegen.
Günter Karl hat selbst nichts gesagt, oder?
Der hat nichts gesagt. Mhm. Also so nach meinem Informationsstand hat er sich dazu nicht geäußert. Ich habe immer, wenn er in U-Haft war, immer nachgefragt, sagt der Herr Karl was, macht er gewisse Äußerungen. Das war nicht der Fall.
Der aktuelle Stand.
Seit dem Start der Ermittlungen Ende 2019 sind mittlerweile einige Jahre vergangen. Nach der Festnahme von Günter Karl im Dezember 2023 wird es wieder ruhig im Karl-Krimi. Man munkelt. Dann aber heißt es doch, wir sind fertig. Seit Anfang Juni 2024 liegt der Schlussbericht der Sonderermittler vor. Er umfasst, laut Klaus Fruth, nun Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Passau, rund 700 Seiten. Diesen Bericht bekommen auch die Anwälte von Günter Karl. Er wird nach Informationen der Mediengruppe Bayern von 3 Strafverteidigern vertreten.
Die Rechtsanwälte vom Günter Karl kriegen das in die Hand, können das lesen und überprüfen, was ist da rausgekommen, wenn um Stellungnahmen gebeten. Die Staatsanwaltschaft erhebt dann irgendwann Anklage und dann prüft das Amtsgericht, das Landgericht, ob es Anklage zulässt oder nicht. Diese Ermittlungen sind derart komplex. Also es sind ja 9 Leute, die nichts anderes tun, als seit dem, wann war die Durchsuchung, war am 21. Juli 22, 23, 24, also 1,5 Jahre lang haben die nichts anderes getan, 9 Leute als Akten durchgewühlt, versuchen das ganze System zu verstehen, dann natürlich die Vernehmungen der beiden in U-Haft Sitzenden, die da mit drin waren. Und da setzt man Mosaiksteinchen zusammen.
Wie und wann es weitergeht, ist Stand jetzt nicht absehbar. Der Staatsanwalt muss die Akten durcharbeiten und dann entscheiden, muss noch weiter ermittelt werden, wird die Sache eingestellt oder erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage vor Gericht. Das dauert laut dem aktuellen Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Klaus Futh noch einige Zeit. Sollte die Staatsanwaltschaft Anklage erheben, dann muss das Gericht wiederum prüfen, ob es die Anklage zulässt.
Beim Günter Karl geht's das eine, was er ganz weit oben hängt, um sein Ansehen.
Ausblick. Wie geht es weiter?
Glaubt man Josef Kern, der als Bürgermeister von Innenzell im Landkreis Freyung-Gravenau ein Wegbegleiter von Günter Karl ist, geht die ganze Sache an Günter Karl nicht spurlos vorüber.
Ich habe mir in der Zwischenzeit schon ein paar Mal getroffen, aber das ist ein Abgeschehen. Der Karl war ja nicht jemand, der war wer. Und die anderen kannten nicht bloß im Landkreis und nicht ganz, ja, also der hat bis in ganz Deutschland und das ist ein Abgeschehen gewartet und eben.
Mit welchen Gefühlen blicken dann Sie jetzt auf die Ermittlungen?
Ich glaube, das Finanzielle belastet eigentlich weniger, weil doch etlicher Wert da ist, nicht? Ausschlaggebend ist, dass er nicht eingespielt wird. Ich hoffe, dass es nicht so wird.
In der Zwischenzeit hat sich die Firma Karl Bau GmbH in vorbildlicher Weise, so das Landratsamt, um die Sanierung des Teils der Kiesgrube in Niederschwing gekümmert, dort, wo das belastete Material abgelagert worden ist. Ganz generell hat sich das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung in den letzten Jahren verändert. Das bestätigt auch Michael Stoiber vom Umweltamt Passau.
Ich bin in die 80er Jahre aufgewachsen. Da hat an einem Samstagvormittag das Auto vor der Garage gewaschen worden. Also ob das Öl, ob der Bremsstaub in der Kanalisation landet oder im nächsten Bach landet, das hat die Leute damals, glaube ich, nicht so interessiert, wie das heute der Fall ist. Also das, dass jemand sein Auto daheim in der Einfahrt wascht, sieht man fast gar nicht mehr. Und ich glaube, dass es so auch ist. Also ich kenne Herrn Karl persönlich nicht. Soweit ich weiß, ist er auch nicht mehr als Geschäftsführer aktiv jetzt in der Firma. Wie die Aufräumarbeiten da jetzt in Niederschwing abgelaufen sind, ob das jetzt alles bereits abgeschlossen ist, da müssen wir noch schauen. Da müssen wir einfach auch noch warten, bis die Analysen kommen, bis das Wasserwirtschaftsamt drüber geschaut hat. Aber ich sage mal, zumindest im Privatbereich ist schon so, ich habe den Eindruck, dass die Leute wesentlich umweltbewusster geworden sind, als das früher war. Natürlich kann es auch sein, dass das einfach von früher her gewachsen ist. Da hat man nicht so geschaut, wie man das heute tut, ob ich wo was verfüllen darf oder nicht. Also früher war es so, da sind die Häuser sind abgebrochen worden. Es war häufig auch kein selektierter Rückbau, sondern auf Deutsch gesagt, da ist die Abrissbirne gekommen. Ist reingefahren in das Haus und so wie das abgebrochen worden ist, ist teilweise auch verfüllt worden. Also da nimmt man heute weit, weit Abstand davon.
Heute hat sich das Bewusstsein für die Umwelt geweitet. Es ist präsenter in den Köpfen der Menschen und, unter anderem auch durch die Berichterstattung zum Karl-Krimi, in den Köpfen der Bauunternehmer. Egal, wie der Fall um Günter Karl ausgeht, für meinen Ex-Kollegen Helmut Rücker hat sich dadurch etwas in der Baubranche gerührt.
Ich habe dann auch mal mit dem Verband geredet, der Abfallentsorger, und die haben deutlich gesagt gehabt, dass diese Berichterstattung hat ganz viele in der Branche hellhörig gemacht. Nur nichts falsch machen. Also der LKW lässt sich schnell mal da links in eine Grube kippen und dann Erde drüber. Das kann gefährlich werden. Also die sind durch so eine Berichterstattung tatsächlich enorm gewarnt. Und das ist der Journalismus.
Abschließend möchten wir noch einmal betonen: Bis zu einem Urteil gilt die Unschuldsvermutung. Günther Karl hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Geäußert hat er sich dazu öffentlich noch nicht. Auf die mehrfachen Bitten der Mediengruppe Bayern um ein Interview ging er bislang nicht ein. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da oder teilt den Link mit euren Freunden, den Arbeitskollegen oder mit der Familie. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de.
Karl-Krimi, der Fall des niederbayerischen Abbruchkönigs, ist ein Podcast der Mediengruppe Bayern. Host Anja Kurz. Konzept und Skript Anja Kurz und Daniel Ober. Text und Recherche Helmut Rücker und Anja Kurz. Redaktionelle Arbeit Jennifer Jahns, Roland Holzapfel, Sabine Kein, Stefan Gabriel, Bettina Huber. Produktion Anja Kurz. Sprecherin Katharina Czawa. Mit Musik von Spock über Tribe of Noise. Besonderer Dank an Martin Wanninger und Walter Berndl.